Auf Schritt und Tritt.
Hallo und herzlich willkommen bei Auf Schritt und Tritt, eurem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Melanie Schafe und heute wird es persönlich. Heute wird es ehrlich und vielleicht auch ein bisschen unbequem. Ich habe mit Anton Erhardt gesprochen, der eine Geschichte mitbringt, die, ja, einfach unter die Haut geht. Eine Geschichte über Absturz, über Verlust, über viele Jahre im Kampf mit sich selbst. 1996, ein Jahr, das für ihn den Wendepunkt markiert. Vom Leben im Alkohol bis hin zu seinem Leben in Klarheit. Wir sprechen über seine Kindheit, über prägende Erlebnisse, über den schleichenden Weg in die Abhängigkeit und darüber, wie es sich anfühlt, ja, ganz unten anzukommen. Aber vor allem sprechen wir darüber, wie es von dort wieder nach oben geht. Das ist eine Folge über Verantwortung, über Veränderung und über die Frage, was braucht es eigentlich, um sein Leben wirklich zu drehen? Schön, dass du da bist. Lass uns losgehen. Ich würde erstmal sagen, hallo und herzlich willkommen bei Auf Schritt und Tritt. Und heute, ja, wird es ein bisschen anders. Wir haben heute eine sehr, sehr interessante Story. Und zwar habe ich den lieben Toni hier bei mir. Anton Erhardt, stell dich bitte gerne einmal ganz kurz vor, damit unsere Hörerinnen und Hörer überhaupt wissen, wer du bist.
Puh, Anton Erhardt, 61 Jahre alt, wohnhaft in der Nähe von Pferden. Trockener Alkoholiker seit 1996. Hier nach Pferden gekommen, also geschieden, drei Kinder. Ich war ja 16 Jahre, 17 Jahre alleinerziehend.
Und du hast schon ganz schön was erlebt in deinem Leben. Und deswegen wollte ich auch unbedingt mit dir sprechen. Weil, also du hast es eben schon angeteasert, sage ich jetzt mal. Du bist trockener Alkoholiker und seit 1996 trocken. Ja. Was bedeutet diese Zahl eigentlich für dich, 1996?
Oh, 1996 bedeutet einerseits Fußball-Europameisterschaft, Golden Goal, Oliver Bierhoff. Das war so der letzte, mit so der letzte Rausch, den ich hatte. Das habe ich nur mitgekriegt, bevor dann meine damalige Frau in der Tür stand. Wir waren schon getrennt und die Polizei dabei hatte, weil sie nicht mehr wusste, ob ich überhaupt noch lebe, weil ich immer so exzessiv getrunken habe, und da hat sie sich Sorgen gemacht. Und an dem Tag oder einen Tag später habe ich mich dann mitnehmen lassen von der Polizei und vom Krankenwagen und zur Entgiftung nach Lüneburg. Und das war der Anfang vom Ausstieg. Und zwei Monate später war ich dann zur stationären Therapie nach Salzgitter-Ringelheim. Also ist 1996 einerseits ein Tiefpunkt, den ich, glaube ich, auch haben musste. Sonst wäre der Leidensdruck nicht groß genug gewesen. Mhm. Weil ich habe bis dato ja immer noch was Positives mit Alkohol verbunden. Und andererseits dann wieder, ich war zum Glück so kaputt, so hilflos, dass ich mir einfach habe helfen lassen. Ich habe mich mitnehmen lassen. Ich habe mich nicht mehr gewehrt dagegen. Mhm. Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich finde das einfach so wahnsinnig beeindruckend. Wenn du jetzt heute so auf dein Leben zurückschaust, hast du Dinge, die dich stolz machen?
Viele Dinge. Meine Kinder. Ich war früher recht sportlich, auch wenn man es mir heute vielleicht nicht mehr so ansieht.
Oh.
Aber Ich bin stolz drauf, also da bin ich wirklich stolz drauf, dass ich heute richtig entspannt ohne Alkohol leben kann, dass ich das Rauchen aufgehört habe, das vor 21 Jahren, also dass ich das hingekriegt habe, dass ich dem Leben noch mal eine Wende geben konnte. Also das ist, glaube ich, das Beste, was mir passiert ist damals so in der Therapie, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht dazu verdammt, immer so weiterzuleben, sondern ich habe die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, wie es mir geht.
Ja.
Und das ist so das Ergebnis von Therapie gewesen. Und darauf bin ich schon richtig stolz. Und natürlich jetzt hat letztens mal einer gesagt, weißt du noch damals, wie du hier angekommen bist? Mit einer Reisetasche und 15 Dosen Bier. Und heute sitzt du mit einer Freundin in einem Winkelbungalow mit einem schönen Garten, mit einem Hund. Und dir geht's gut.
Schön, herrlich. Oh, das ist einfach, deine Geschichte ist einfach so wahnsinnig interessant. Ich habe ja schon einiges über dich gelesen. Was ist denn heute anders als früher?
Heute? Ich denke, heute nehme ich mich, ja, ich achte viel mehr auf meine Gefühle und viel mehr auf meine Bedürfnisse. Also ich glaube, die Eigenwahrnehmung ist viel besser. Damals war es eigentlich nur das, was ich vom Elternhaus gelernt habe. Sieh zu, dass du eine Arbeit hast und arbeite vor dich hin und dann ist alles okay. Mhm. Und heute geht es schon darum, ob ich eine Arbeit habe, die für mich sinnhaft ist, dass ich irgendwas bewirken kann, dass ich gerne zur Arbeit gehe, dass ich ja auch was ja in meinem Leben etwas mache, wo vielleicht was bleibt.
Mhm. Du hast das eben schon so ein kleines bisschen angetriggert zu deiner Kindheit. Ich habe gelesen, dass du auf dem Bauernhof groß geworden bist.
Ja, mit so in der Nähe von Füssen im Allgäu.
Ja.
Also von meinem Elternhaus, wenn ganz klare Sicht war, konnte man ganz weit hinten so schemenhaft noch die Spitzen von Schloss Neuschwanstein sehen. Also ja, so 25 Kilometer weg. Mhm. Aber wir hatten da ja einen Bauernhof. Auf dem Bauernhof lebten eben meine Eltern, zwei Brüder, die waren älter als ich, und meine Oma.
Mhm.
Und ja, 25 Milchkühe, das war damals so guter Schnitt und da bin ich aufgewachsen.
Dann hast du doch bestimmt damals auch die Milch direkt aus der Kuh getrunken, oder?
Nein.
Also natürlich erst in einem Eimer und dann.
Ja, genau. Also wir hatten schon Melkmaschinen, wir saßen nicht mehr mit der Hand da, aber wir haben dann für uns, für den Privatgebrauch, schon extra zwei so Kannen Milch extra abgeschöpft. Ja, und dann bei uns. Und das andere ging halt in Verkauf. Kam ein Milchwagen, hat es mitgenommen.
Ich kann mich nämlich daran erinnern, als ich ganz, ganz klein war, musste ich immer zu einem Bauern bei uns im Ort fahren und Milch holen. Und die Bäuerin hat immer gesagt, hier, trink einen Schluck Milch, der ist gut. Aber halt quasi direkt von der Kuh aus dem Glas.
Ja, das ist natürlich wesentlich mehr Fettgehalt drin.
Ja,
das ist
genau.
Was anderes als heute, das verwässerte Zeug mit 1,5%.
Ja.
Da hat der Darm dann schon ein bisschen mehr zu tun.
Mhm. Ja. Aber gut, das ist nur so kurz eingeworfen. Welche Rolle spielten denn eigentlich dein Vater und deine Mutter?
Also bis zu meiner Therapie hin war meine Mutter für mich überzogen religiös, meine Oma auch. Weil wir ja jeden Tag beten, vor dem Frühstück, nach dem Frühstück, vor dem Mittag, nach dem Mittag in die Kirche gehen. Mhm. Ganz oft noch vor der Schule im Frühmesse. Die anderen haben Völkerball gespielt und ich durfte in die Kirche gehen.
Boah.
Also das war für mich dann schon so ein bisschen überzogen.
Schwierig, ja.
Ja, und mein Vater, der war für mich zu streng. Der war, ja, der war groß, kräftig. Ja, und der hat halt eben auch gerne mal so zugelangt, wenn ich da so tollpatschig vor mich hingelatscht bin und was nicht konnte und er war nicht gut drauf. Also das habe ich dann so mitgenommen. Ich hatte mehr Angst, als dass ich ihn geliebt hätte, muss ich sagen. Aber das war auch so bis zur Therapie hin. Und das war damals auch so ein Grund, warum ich aus Bayern so ein Stück weg bin. Er meinte, ich soll den Bauernhof übernehmen. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Kleines Dorf, 100 Einwohner, 12, 13 Häuser und mein Leben da verbringen. Das ist irgendwo so ganz weit weg und Leben fand irgendwo anders statt. Aber
ja.
Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihm zu sagen, nee, das will ich gar nicht.
Ja.
Für ihn war das selbstverständlich, dass ich das dann mache. Und da gab es dann auch schon Schwierigkeiten. Aber große Schwierigkeiten kamen dann eben auch mit 16, 17, wo mein bester Freund beim Verkehrsunfall gestorben ist.
Ja.
Das war so meine einzige Bezugsquelle außerhalb der Familie. Und ja, da habe ich dann mit diesem Verlust, mit dieser Trauer, mit diesem ja, Umstand konnte ich einfach nicht umgehen. Ich musste das nicht so wechseln. Und sonst habe ich Wochenende immer mit ihm zusammen verbracht.
Ja, als junger Mann in der Pubertät, ja, einen guten oder besten Freund dann zu haben und plötzlich aus dem Leben gerissen zu werden, ist natürlich ein harter Einschnitt, sage ich jetzt mal. War das auch der Zeitpunkt, wo dann so der erste Rausch langsam kam?
Der erste Rausch war schon vorher, mal so ein Jahr, anderthalb vorher. Mhm. Aber da ging es mir dann so schlecht hinterher, da habe ich gedacht, ich werde nie wieder trinken.
Nie wieder Alkohol, ja, Klassiker.
Und das war wirklich dann bei der Beerdigung oder kurz nach der Beerdigung von meinem Freund. Da kam dann das erste Wochenende, wo ja, was mache ich jetzt?
Ja.
Und in die Gaststätten sind wir damals schon gegangen, weil das hat für mich hatte Gastronomie, Kneipen, das war für mich schon so die Männerwelt, die Erwachsenenwelt.
Mhm, und Geselligkeit.
Ja, natürlich. Und ja, das war eine eigene Welt, da konnte man Blödsinn machen, da konnte man ja alle möglichen Sachen machen. Draußen musste man vernünftig sein und da drin war egal.
Ist egal.
Genau, ich kaufe mir da mein Trinken und dann werde ich entspannt. Und also für mich war Alkohol damals positiv besetzt. Und ja, und dann fing es an, regelmäßig zu werden, regelmäßig am Wochenende. Ich habe zwar noch Fußball gespielt, eine Weile konnte ich das noch unter einen Hut bringen, Trinken und Fußball, aber irgendwann ging es nicht mehr und dann bin ich lieber in der Kneipe sitzen geblieben, als zum Fußballtraining.
Ja, war es denn eher Neugier, so Gruppendruck oder Flucht einfach?
Wie mit dem Trinken? Mhm. Also am Anfang war es der Eintritt in die Erwachsenenwelt. Mhm. Weil mein Bruder, der hat mich immer mit zur Arbeit mitgenommen und wieder zurück. Und dann ist er einmal in der Woche ist der in seine Stammkneipe. Und ich durfte dann mit 15, mit einem Blaumann am Stammtisch sitzen. Die Männer, die mich sonst gar nicht angeguckt hatten, auf einmal, ach Mensch, jo, willst ein Bier, setz dich hin, wo arbeitest du denn? Also auf einmal, ja, war ich in dieser Erwachsenenwelt. Also das hatte so einen Gleichmacher.
Ja, man wurde so wahrgenommen.
Einfach. Ja, genau, man wurde wahrgenommen und man gehörte dann irgendwie dazu. Und da, das war so 15 bis 16. Also dieses eine Jahr, da würde ich sagen, da war der Umgang ja halbwegs normal. Da kam nicht groß Rausch, Fußball war noch wichtig. Aber wie gesagt, das war der Kipppunkt war der Tod von meinem Freund, mit dem ich nicht umzugehen wusste.
Ja, und dann, ja.
Und dann kam wirklich jedes Wochenende und dann vor der Berufsschule noch. Und ja, irgendwie habe ich mich dann durchgewurschtelt und gemeint, wenn ich regelmäßig trinke, dann vertrage ich auch mehr. Ist ja auch so, Toleranzentwicklung, das wusste ich bloß damals noch nicht. Aber ich habe gedacht, wenn ich trinke, dann habe ich auch gute Laune, dann traue ich mich auch was, weil ich war recht schüchtern, so introvertiert, mehr für mich. Und mit Alkohol, da habe ich mich dann auch mal getraut, was zu sagen. Also das war schon, es hat mir halt an Selbstbewusstsein und Selbstwert gefehlt.
Ja, war einfach wie so eine Bewältigungstherapie dann im Grunde.
Genau,
für dich,
also
ne?
Wenn es mir gut ging, war Alkohol gut so als Belohnung. Und wenn es mir schlecht ging, als Seelentröster.
Ja.
Ich habe es immer eingesetzt. Alkohol war für mich das Allheilmittel. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ich trinke ja nur Bier, und das kann ich alles noch irgendwie steuern und irgendwie ging es ja auch. Ich habe ja dann tatsächlich noch meine Gesellenprüfung, habe ich ja tatsächlich auch noch geschafft. Das habe ich noch hingekriegt, so halbwegs. Und dann, ja, ich wurde auch noch vom Betrieb übernommen, aber dann musste ich in eine andere Filiale, 40 Kilometer weg. Und da war ein Meister. Mhm. Ich mache morgens um 9 wie gewohnt zum Frühstück mein Bier auf. Dann sagt er, was machst du da?
Frühstück. Sage,
ja, Brotzeit. Mhm. Hier wird kein Alkohol getrunken. Dann sage ich, wieso? Da steht doch Bierautomat, 3, 4 verschiedene Sorten Bier. Das ist für einen Mittag oder für einen Feierabend, aber nicht während der Arbeit und so. Und ab dem Moment war das für mich ein Idiot. Der soll mich doch einfach meine Arbeit machen lassen und mein Bier trinken. Das ging 4 Wochen, 5 Wochen gut. Und dann war ich mal den Abend unterwegs und am nächsten Morgen so leicht entzügig. Und dann bin ich erst noch in die Bahnhofskneipe rein, habe noch 1, 2 Bier getrunken. Und irgendwann habe ich gedacht, weißt du was, ich habe da gar keinen Bock mehr zu.
Mhm.
Und dann habe ich dazu gesehen, wie dieser Zug, in den ich eigentlich einsteigen sollte, wie der davongefahren ist. Und in dem Moment, ich hab mich richtig frei gefühlt. Das war so ziemlich das erste Mal, dass ich gegen irgendwelche Regeln bewusst verstoßen habe. Ich funktioniere nicht mehr, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Und dann habe ich mir ein Taxi gerufen, bin über die österreichische Grenze, erst zur Bank, österreichische Grenze, und dann bin ich Richtung Italien runter. Italien, Gardasee war immer mein Sehnsuchtsort, da bin ich dann im Laufe der Jahre öfters noch hin. Ja. Das war aber immer, es war eine Flucht. Es war eine Flucht vor diesen ganzen Regeln. Ich fühlte mich da immer irgendwie so eingezwängt. Ich habe zu sein, wie, ne? Und das habe ich mich dann auch später, wo ich auch hier war, war auch immer noch so diese Frage, welche Funktion habe ich und wie habe ich innerhalb dieser Funktion zu sein, damit ich Wertschätzung kriege, damit ich Anerkennung kriege, damit ich gemocht werde. Also es ging immer darum, wie will ich sein, dass die mich mögen? Mm. Also da war nie die Frage, was will eigentlich ich? Das hab ich mich nie gefragt. Es ging immer nur darum, die anderen sollen zufrieden sein. Und wenn die zufrieden sind, dann hab ich ein Leben, wo ich mich nicht, wo es keine Reibungspunkte gibt. Mhm. Weil streiten habe ich nie wirklich gelernt. Weil mein Vater, der war dominant, entweder machst du das oder peng. Und ausdiskutieren auch nicht. Und ja, das war es dann. Aber um noch mal ein bisschen drauf zurückzukommen, bis zur Therapie. Und in der Therapie hat dann der Therapeut mal gefragt, glauben Sie, dass Ihr Vater versucht hat, ein guter Vater zu sein? Und in dem Moment, wo der gefragt hat, ist mir eingefallen, erstens mal, wenn es ihm egal gewesen wäre, hätte mich nicht geschlagen.
Ja, dann hätte er nicht diesen Druck ausgelöst.
Genau, ne? Genau. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, dass wir mal zu so einem Skirennen gegangen sind im Winter und dass er mit seinen großen Händen mir so über den Kopf gestreichelt hat. Da war ich so 5 oder 6 Jahre. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich glaube schon, dass er es versucht hat, aber in meinen Augen hat er es halt nicht geschafft. Und hat der Therapeut auch gesagt, Sie können, auch wenn er es nicht geschafft hat, aber Sie können von Ihren Eltern nicht mehr erwarten, als dass Sie es versuchen.
Ja.
Und das hat mir geholfen, so ein bisschen Frieden mit ihm zu machen.
Ja.
Und solange Sie die Schuld für Ihr Leben Ihren Eltern geben, so lange werden Sie nicht erwachsen sein. Ja. Und das ist mir auch hängen geblieben, weil ich habe mit 32 Jahren selber schon 3 Kinder, immer noch, ja, mein Elternhaus, na, mein strenger Vater. Also ich habe da schon kultiviert, wer alles schuld ist an meinem Trinken.
Ja.
Sind ja immer die anderen schuld, nicht verantwortlich, da bin ich ja selber für, aber Verantwortung konnte ich ganz schlecht annehmen. Das konnte ich, das war es nicht. Immer irgendwie, jemand muss schuld sein als Rechtfertigung dafür, dass ich trinke. Und das war dann so, glaube ich, der Kipppunkt auch bei, lass uns doch noch ein bisschen runter, dann zeige ich dir mal.
Ich finde das alles so spannend, deswegen möchte ich auch gar nicht so unterbrechen. Wir laufen nämlich gerade, für unsere Hörerinnen und Hörer, die sehen ja gerade nicht, was wir hier machen. Wir spazieren gerade ganz gemütlich bei bestem Wetter, wirklich Kaiserwetter. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau und wir spazieren einfach ein bisschen.
Wir gehen jetzt hier lang, das ist Seniorenheim St. Johannes. Mhm. Und unten an der Ecke, da war früher eine Hecke und unten drin war die Herberge zur Heimat. Mhm. Hier habe ich meine erste Nacht in Pferden verbracht und das war im Sommer 1986. Ich bin hier als Durchreisender von Minden, Nienburg rübergekommen, war eben ein Jahr auf der Straße und habe eben gehört, dass man hier übernachten kann, duschen, das Wochenende verbringen, also sich ein bisschen erholen von dem Leben auf der Straße. Ja. Und das war hier unten drin und von oben kam das Essen runter, also war richtig gutes Essen, die Herberge war sauber. Naja, hier war die Herberge zur Heimat. Mhm. Und da drüben war dann später mal die Suchtberatung. Die ist jetzt nicht mehr, die ist jetzt hinten beim Dom. Mhm. Da können wir auch noch mal runtergehen.
Ja, gerne.
Kurz, weil da bin ich dann 1994 das erste Mal zur Suchtberatung gegangen. Und die haben mich dann zur Motivationsgruppe geschickt.
Motivationsgruppe?
Ja.
Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Hat sich ganz toll angehört. Das ist so für Leute, die für sich merken, mit meinem Trinken haut das nicht mehr hin. Also durch mein Trinken entstehen mir Probleme. Ja. Meine Partnerin, der Chef, der Arzt weist mich darauf hin, hoppla, ein bisschen weniger trinken wäre schon gut oder gar nichts mehr. Also, und bei mir war es dann meine Frau, die immer gedrückt hat, obwohl ich selber auch schon, für mich war auch klar, hoppla, eigentlich sollte ich nicht mehr trinken. Mhm. Aber ich meinte damals, trocken sein oder nicht mehr trinken geht nur über Disziplin. Ja. Das ist eine reine Vernunftssache. Mhm. Und ich bin erwachsen und ich werde es ja wohl verdammt noch mal hinkriegen, das zu tun, was ich möchte.
Ja, aber so einfach ist das, denke ich nicht, oder?
Genau, genau. Aber ich habe es mir damals so vorgestellt und ja. ich war der Meinung, das ist der einzig mögliche Weg überhaupt, dass ich nicht mehr trinke. Mhm. Und ja, und dann, wie gesagt, Motivationsgruppe und dann bin ich aus der Fußgängerzone raus. Das ist an der Seite vom Dom, große, große Fläche. Und ich habe so gedacht, das war im Sommer, alle in der Fußgängerzone, überall, wo sie draußen sitzen, die gucken alle drauf, das große Schild, Suchtberatung und sehen mich da. Also das war schon eine Riesenüberwindung, weil für mich war Suchtberatung, war Drogen, aber nicht ein Biertrinker. Also ja. waren mehr so die harten Drogen und gut.
Hast du zu dem Zeitpunkt immer noch gedacht, du bist nur, in Anführungszeichen, nur einer, der gerne Bier trinkt? Oder war dir der Alkoholismus da schon bewusst?
Mir war 94... Also insgeheim war es mir bewusst, ich wollte es mir aber noch nicht eingestehen. Mhm. Also ich wusste, dass mein Trinken ab einem bestimmten Zeitpunkt maßlos ist und dass mir das entgleitet. Aber dann habe ich wieder für 2-3 Monate aufgehört, meine Frau versprochen, ich trinke nicht mehr. Und diese 2-3 Monate haben mich dann wieder in dem Glauben sein lassen, ach, ich kann ja jederzeit aufhören. Das ist so ja. der Trugschluss mhm. gewesen. Wie gesagt, und dann bin ich zur Motivationsgruppe gegangen. Und da haben die doch tatsächlich gemeint, ich soll doch mal aufhören, ne? So ungefähr.
Jetzt hör doch mal eben auf.
Ja, und wenn mir genau. einer sagt, jetzt hörst du mal auf, dann, ja. dann gehe ich natürlich ein bisschen in Widerstand. Und mhm. dann bin ich einmal hin und dann erstmal nicht wieder.
Also hat es nicht so motiviert.
Nee, aber ich war auch noch nicht so weit. Und ja. ich habe dann innerhalb von 94 bis 96 habe ich insgesamt 8 Entgiftungen gemacht in Lüneburg. Also bin 8-mal mit dem Krankenwagen nach Lüneburg gekarrt oder ins städtische Krankenhaus. Weil
8 Entgiftungen?
Ja, und 1995 auch, da hat sich meine Frau von mir getrennt, weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Mhm. Und da habe ich dann einen Kumpel reingenommen in die Wohnung und habe dann wirklich, ich bin nicht mehr arbeiten gegangen, ich habe nur noch getrunken, mir Geld irgendwo hergeliehen. Es ging nur noch darum, jeden mhm. Tag irgendwie breit zu sein, die Situation auszublenden. Und ja, dann irgendwann kam ein Krankenwagen und im Krankenwagen habe ich Krampfanfälle gekriegt. Oh. Und dann in Lüneburg bin ich dann auf Intensivstation aufgewacht. Ja, also da war es kurz vor knapp. Und dann hat es geheißen, sie können jederzeit wieder Krampfanfälle kriegen, wenn sie das Trinken wieder anfangen. Ja. Dann habe ich gedacht, das ist gut, dass ich das weiß, dass man an Krampfanfällen sterben kann. Das macht bei mir eine Angst. Und ja. diese Angst wird mir helfen, dass ich nicht mehr trinke.
Die kann man vielleicht nutzen.
Ja. Genau. Und das hat dann 5 Monate gedauert, bis irgendwie irgendeine emotionale Situation, ich weiß nicht mehr, was es war. Also jetzt im Moment nicht. Müsste ich noch mal ein bisschen nachforschen noch mal in meinem Hirn. Aber jetzt habe ich es gerade nicht abrufbar. Auf jeden Fall habe ich nach 5 Monaten wieder angefangen und war so 3 oder 4 Tage am Trinken. Und auf einmal steht der Hausarzt in der Tür und macht mir wieder eine Einweisung fertig. Meine Frau hat ihn wohl, oder meine getrennt lebende Frau hat ihn dann wohl hergeschickt. Und ich habe mich dann wirklich auch tatsächlich, ich habe mir so einen Taxischein gegeben und bin ich dann nach Lüneburg, wieder eine Entgiftung und noch eine Entgiftung und 96 war es dann Gott sei Dank die letzte.
Und eine Zwischenfrage habe ja. ich da. Für Menschen wie mich, die keinerlei Erfahrung mit sowas haben, wie stellt man sich so eine Entgiftung vor? Wie läuft das ab? Das ist, also du wirst ja nicht ans Bett gefesselt.
Nein, es sei denn, man läuft Gefahr, dass man krampft und rausfällt und macht Randale. Mhm. Aber um ans Bett gefesselt zu werden oder fixiert,
das ist jetzt nur ganz salopp
gewesen, oder fixiert zu werden, da braucht man auch einen Beschluss von einem Richter nötig. Aber die qualifizierten Entgiftungen sind ganz oft in den Psychiatrien angesiedelt. In Rothenburg jetzt zum Beispiel, auch auf dem Gelände gibt es auch eine Station. Und zum Hausarzt gehen, sich eine Einweisung holen. Keine Überweisung, eine Einweisung, eine Verordnung für Krankenhausbehandlung. Ja. Da muss man sich vorher anmelden, anrufen da, oder der Hausarzt macht das. Dann ist eine Wartezeit von 4, 5, 6 Wochen manchmal.
Ach, so lange auch noch?
Ja, und meistens rufen die Leute ja auch erst an, wenn es wirklich, wenn Holland in Not ist. Und dann müssen die noch mal so lange warten. Und dann wird denen tatsächlich geraten, versuchen Sie moderat weiter zu trinken, damit Sie nicht in Krampf reinfallen. Weil wenn man alleine lebt zum Beispiel und Krampf kriegt, dann kippt man um, verliert das Bewusstsein, knallt gegen Tisch, schlägt sich den Kopf auf. Also es wird lebensgefährlich. Ja. Die Herzmuskel kann auch zumachen. Also das ist schon lebensbedrohlich. Also eine tödliche Erkrankung kann das werden. Und die Entgiftung ist dann so, dass man da ankommt, dann wird man erstmal untersucht und guckt erstmal, wie viel hat er denn drin. Und dementsprechend gibt es dann Diazepam, heutzutage eben so Beruhigungsmittel. Und dann wird man medikamentös runtergefahren, jeden Tag ein bisschen Zugabe und jeden Tag ein bisschen weniger, dass man so nach 5, 6 Tagen ohne Medikamente, aber ohne lebensgefährliche Entzüge da rauskommt. Und parallel dazu finden Gespräche statt.
So Therapie?
Ja, so Therapie im Kleinen. Medizinische Info, was passiert da eigentlich im Körper, was kann passieren, Vor- und Nachteile vom Konsum. Was gibt es für Hilfsmöglichkeiten? Ganz, ganz oft gibt es da eben auch Hilfsangebote. Mensch, wollen wir nicht mal einen Therapieantrag? Also die sind da in Rothenburg, weil da bringe ich öfters mal Leute hin. Da sind die recht triebig und gut. Also Rothenburg hat einen guten Ruf, was ich immer mitkriege, die Entgiftungsstation. Das Brutale ist halt, es sind 2 Landkreise und für diese beiden Landkreise, ich weiß gar nicht, also Verden hat ja glaube ich so um die 140.000 Einwohner, ja, Rothenburg dürfte auch so ähnlich sein und dafür gibt es dann 14 Entgiftungsplätze.
14, das ist aber nicht so
viel. Eine Station, nee, das ist nicht viel und da sind Alkohol, Medikamente, sind da halt auch, ne? Also das ist schon...
Ja, ich wollte gerade sagen, gerade für auch Menschen, die einfach drogenkrank sind oder wie kann man das nennen? Die abhängig von Drogen sind.
Ja, wollen wir hier nochmal?
Ja, können wir gerne. Dafür, dass es nur 14 Plätze sind, das ist ja wirklich ganz schön wenig. Weil es wird ja leider, oder habe ich zumindest das Gefühl, auch immer mehr. Also es wird nicht weniger.
Richtig. Ja, es wird nicht weniger. Obwohl ich letztens wieder gehört habe, in Deutschland soll ja weniger Alkohol getrunken werden. Aber ich habe auch mal gehört, dass weniger getrunken wird, aber die jungen Menschen, die einsteigen, die steigen früher ein und trinken exzessiver. Also das ist vielleicht der Unterschied zu uns früher. Wir haben oft uns getroffen, um in geselliger Runde so beisammen zu sein, Gemeinsamkeit.
Ja.
Und Alkohol gehörte dazu und am Ende war das Ergebnis, dass man halt betrunken war.
Genau.
Und heutzutage habe ich schon öfters gehört, die treffen sich regelrecht zum Betrinken. Und also, das ist...
Wenn ich so an meine Sturm- und Drangzeit, nenne ich sie jetzt mal, zurückdenke, da gab es die berühmten 1-Euro-Partys.
Ja,
wo man in eine Disco gegangen ist. 1 Euro kostet dann irgendwie der Wodka oder sonst irgendwas.
Ja.
Dann hat man sein Taschengeld oder Ausbildungsgeld investiert.
Dieses Flatrate-Trinken, das haben sie ja mittlerweile, glaube ich, verboten.
Ja, Gott sei Dank. Ja. Auch diese ganzen Alkopops, das war natürlich für den Zucker. Einen oder anderen sicherlich auch ein guter Einstieg.
Ja, naja, aber um die Moti-Gruppe noch mal so einen Bogen zu kriegen. Das Schöne war, damals, 96, bin ich zur Moti-Gruppe gegangen, wo ich dann 97 im Februar rauskam, also ich war 19 Wochen stationär zur Therapie in Salzgitter-Ringelheim. Und als ich rauskam, zur Überbrückung, bis eine Nachsorge stattfinden konnte, bin ich dann zur Motivationsgruppe wieder reingegangen. Oh. Und auf einmal habe ich diesen Therapeuten verstanden, was der wollte. Und und das Interessante ist, ich mache ja den Job, den ich jetzt mache, ambulante Betreuung von suchtkranken Menschen. Und da habe ich öfters welche auch zur Therapie, also zur Suchtberatung hingekriegt, überredet und dann Therapie. Und irgendwann kamen die Leute von der Suchtberatung und haben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, die Motivationsgruppe zu machen.
Ach.
Und heute, also seit 2013, leite ich die Motivationsgruppe in Achim.
Ach, das ist ja auch eine verrückte Geschichte eigentlich, ne? Zuerst so, nicht so Motivation und dann plötzlich der Leiter der Motivationsgruppe.
Ja, das ist aber gut. Da lagen natürlich dann, muss man ja bedenken, 17 Jahre.
Mhm. 17 Jahre. Da hat sich ja einiges ganz schön konkret wirklich geändert, seitdem du aufgehört hast, oder?
Inwiefern?
Dein komplettes Leben hat sich ja umgestaltet.
Ja, hat sich alles umgestaltet. Also es ist erstens mal beim Trinken, ist es so, es ist vom Sollen zum Wollen, hat sich's gedreht. Also tatsächlich, und da hat auch wieder dieser Therapeut seinen Verdienst, weil er mir einfach freigestellt hat, ja, gehen Sie doch los. Sie dürfen doch trinken, Sie sind ja nicht im Gefängnis. Aber wollen Sie das überhaupt?
Ja.
Warum sind Sie eigentlich hier? Und dann so gegen Ende der Therapie habe ich dann gesagt, ja, Moment mal. Das ist zu einfach. Mhm. Ich brauche jetzt nur noch das tun, was ich möchte, nämlich nicht mehr trinken.
Ja.
Dr. Bingo. Da denke ich, Moment, dem habe ich nicht so richtig getraut, weil mir das auf einmal zu einfach erschien.
Ja.
Das kann es doch nicht sein. Ich habe mich doch nicht jahrelang gequält und am Schluss kann ich einfach sagen, jetzt mache ich, wozu ich Bock habe. Aber es funktioniert tatsächlich so seit 29 Jahren so. Also dieses, ich habe Freude dran, wenn mir mal wieder bewusst wird, hey geil, ich brauche den Scheiß nicht mehr. Also das ist dann wirklich Freiheit. Und ich bin nicht mehr bereit, die Konsequenzen zu tragen. Ich glaube, das ist auch so ein Schlüsselsatz, wo ich sage, wenn ich gefragt wurde, warum trinkst du nicht mehr? Weil ich nicht mehr bereit bin, die Konsequenzen zu tragen. Weil ich weiß, ich habe es 20 Mal, 50 Mal versucht und das Ergebnis war immer wieder das Gleiche.
Ja.
Und es geht da nicht darum, ob ich das nächste Mal vielleicht mit irgendeinem anderen Getränk versuche. Es ist auch wieder Alkohol. Also ich brauche es gar nicht versuchen. Ich habe mir oft genug bewiesen, dass ich es nicht kann. Im Osten geht die Sonne auf und ich kann nicht mit Alkohol umgehen. Ne? So ungefähr ist das, ja. Und dementsprechend habe ich das zu 100% akzeptiert. Das ist einfach so. Ne?
Und hast du manchmal noch so das Gefühl, boah, jetzt könnte ich ein Bier trinken?
Nein, so nicht.
Oder ich will jetzt ein Bier trinken?
Ich glaube, ich bin auch mal an der Schlachte lang gegangen. Irgendwie so ein Ausflug war mal. Oder ein Treffen mit Arbeitskollegen und dann so an der Schlachte und dann sitzen da die Leute draußen, so Frühjahr und mit einem Pilz, mit einem Schäumigen, so richtig schön. Und man sieht diesen Menschen an, der da sitzt, der genießt das.
Ja.
Aber in dem Moment kommt bei mir geistig schon wieder so ein Klopper. Junge, jetzt werd hier nicht. Pass auf deine Gedanken auf.
Ja.
Ne?
Und, ich stelle mir das durchaus schwer vor, gerade wenn man, wie du sagst, an der Schlachte spazieren geht und die Leute dann da so sieht. Also, puh, Respekt
davor. Ja gut,
davor.
Aber das ist auch wieder Erfahrung.
Mhm.
Also ich hab mir damals das erste Jahr, wo ich aufgehört habe zu trinken, habe ich mir selber nicht so richtig getraut. Ich wusste jetzt nicht, ist es wieder nur eine Trinkpause?
Hm.
Weil ich habe mir ja früher auch immer eingeredet, oh, jetzt geht's, jetzt kann ich's.
Ja.
Und dann war ich rückfällig. Und dann habe ich gedacht, ich will zumindest ein Jahr haben. Und wenn ich ein Jahr habe, dann glaube ich, dass ich es auch kann. Hm. Also ich habe immer noch so eine kleine Skepsis. Ich glaube, bei mir sitzt Gott sei Dank so eine kleine Instanz im Hinterkopf, die auf mich als den Toni so ein bisschen aufpasst und sagt, hey Junge, was ist vernünftig? Ne? Denk vergiss nicht, wo du herkommst. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was mich so ein bisschen auch erdet. Aber um da nochmal auf die Frage zurückzukommen, ist es schwer? Nee, es ist nicht mehr schwer. Also das war es mal, aber heutzutage, ich gehe auf eine Geburtstagsfeier, auf eine Hochzeit, ich kann auch in Kneipen gehen. Ich kann auch in Kneipen gehen und mir einen Kaffee bestellen. Da gucken sie mich zwar alle schief an oder so, aber das Schöne ist, ich sage dann, nicht gucken, ich bin Alkoholiker. Ja. Ne? Und dann, oho.
Ja, die meisten, die schlucken
dann. Ja, aber also ich gehe da ja mittlerweile recht entspannt um, weil für mich hat dieses Alkoholiker-Sein nicht mehr dieses Schmuddelige, dieses Parkbankmäßige, sondern für mich ist wirklich ein Alkoholiker, ist ein Mensch, der nicht mit Alkohol umgehen kann. Das ist die Erkrankung.
Ja.
Und dann ist das für mich nichts Abwertendes mehr, sondern dann ist es einfach ein Umstand, dem ich Rechnung tragen muss und möchte. Und durchs Trockensein und zufrieden Trockensein habe ich ja wieder neue Möglichkeiten. Also ich wache morgens auf und ich bin klar im Kopf. Ich gehe zur Arbeit, ich kann jederzeit ins Auto reinhocken. Ne? Ich brauche mir nicht überlegen, oh, zwei
Darf
Bier.
Ich schon fahren?
Ja, genau. Also es macht vieles leichter.
Ja.
Weil irgendwie ist es einfacher und das Leben ist auch klarer. Weil, wie gesagt, da geht es dann darum, was sind meine Bedürfnisse? Wie wünsche ich mir mein Leben?
Mhm.
Natürlich ist das Leben nicht immer ein Wunschkonzert.
Leider nicht.
Aber da hilft mir dann auch wieder so ein Spruch. Das ist der Leitspruch von den anonymen Alkoholikern. Ich bin zwar nicht bei den anonymen Alkoholikern, sondern beim Freundeskreis, aber ich schnapp mir überall ein bisschen was auf und bastle mir dann so mein Ding zusammen. Und eins ist eben, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.
Mhm.
Er gebe mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und er gebe mir die Weisheit, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Und das ist so ein guter Spruch. Wo lohnt sich Energie reinstecken? Wo
ja, so
ist
schöne Worte.
Am besten irgendwie so sein lassen. Und wofür lohnt sich kämpfen? Wo will ich Einfluss nehmen und wie soll es sein? Und ja, das ist, ja, also es geht wirklich in Richtung Philosophie schon.
Ja, stimmt.
Ich lese auch gerne solche alten Weisheiten von Seneca, Aristoteles und was weiß ich. Und also das sind viele, dieses alte Wissen, was mal verschütt war, das kommt ja
das
jetzt mittlerweile,
wieder, ja.
kommt ja richtig raus. Und also da ziehe ich mir dann schon was raus. Ne? Zum Beispiel, meine Tochter hat mir mal einen Spruch, sie weiß ja, dass ich auf so Sprüche stehe. Und die hat mir mal so eine Postkarte von der Ostsee mitgebracht, die jüngste. Und da steht drauf, alles ist schwer, bevor es leicht ist.
Mhm.
Und die habe ich mir dann so an die Wohnzimmertür, habe ich mir die da so einfach mal rangeklebt und gehe ich immer vorbei. Und das sagt einfach auch, wenn ich irgendwas Neues habe, was ich noch nicht kenne, da habe ich auch natürlich einen gewissen Respekt vor. Da weiß ich nicht, hoppla, was kommt da jetzt auf mich zu. Aber ich will doch zuversichtlich sein auf der Grundlage, was habe ich schon alles hingekriegt,
ja,
vor dem ich am Anfang noch Angst hatte.
Ja.
Ne? Und hier, da hinten ist die Tür und ich habe mich umgedreht und da saßen auch so Leute. Hier 96, das erste Mal.
Hier, okay, hier ist das mit dem Schild, was du vorhin gesagt hast, wenn man da dort aus dieser Tür rauskommt.
Genau.
Vorne schräg gegenüber ist direkt ein schönes Café.
Genau, und ich habe gedacht, wie kann man hier eine Suchtberatung hinmachen? Die muss doch irgendwo in der hintersten Ecke sein.
Ja, man würde so auf dem, ja, man ist hier wirklich regelrecht auf dem Präsentierteller, wenn man
das. Ja, so genau, und das haben viele auch kritisiert.
Mhm.
Und aber damals war hier oben rechts war die Suchtberatungsstelle.
Man muss aber schon sagen, das ist hier schon eine schöne Ecke, ne, mit diesem Fachwerkhaus.
Das war auch
so.
Ganz, das war auch mal früher war hier ein Kloster. Also das ist alles, ist ja noch, gehört zum Dom dazu, ist ein Verwaltungsgebäude und was weiß ich. Und hier, Das kannst du dann später rausschneiden.
Nein.
Hier ist eine Privatpraxis von Dagmar Krüger. Und die hat mal zu einem Klienten gesagt, wenn sie nicht mehr kämpfen, dann haben sie gewonnen.
Oh ja, schöner Satz.
Ja, eben. Und die hat da oben ihre Praxis. Und ja, ich find die Frau cool. Und die hat eine ganz tolle Ausstrahlung. Nur so fallen mir immer überall irgendwelche Sprüche ein von irgendwelchen Leuten.
Das ist aber schön, deswegen gehen wir spazieren.
Ja, eben, genau. Nee, hier war die Suchtberatung und dann können wir ja nochmal hier um die Ecke gehen.
Ja, gerne.
Oder nee, hier ist besser, da ist weniger, genau da. Und ich schnapp mir sowas auf. Ich merke mir das. Genauso hier von Goethe habe ich, ich glaube, letztes Jahr habe ich das erst aufgegriffen, irgendwo mal gelesen, der soll mal gesagt haben, es genügt nicht zu wissen, man muss auch anwenden. Mhm. Es genügt nicht zu wollen, man muss auch tun. Und ich münze mir das gleich wieder auf meine Abstinenz um. Ich bin zwar neugierig drauf, möglichst viel über meine Erkrankung zu erfahren. Deswegen habe ich ja 2006, auch 2007, meine Suchthelferausbildung mal gemacht. Und weil ich gedacht habe, je mehr ich weiß über meine Erkrankung, umso stabiler kann ich meine Abstinenz haben. Ja, also ich wollte meine Sucht durchschauen. Ich will sie verstehen, begreifen.
Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, wirklich Suchthelfer zu werden?
Kann ich schon sagen. Ich war schon 8 Jahre trocken. Ich glaube, 8 Jahre trocken. Und dann ist mir irgendwie so ein Kopf gekommen, jetzt bist du 8 Jahre trocken, aber auf dem Wissensstand von vor 8 Jahren. Also ich habe die Therapie gemacht, dann habe ich zwar noch eine Nachsorge gemacht habe eine Selbsthilfegruppe besucht, also so dieses Alltagspraktische, wie gehe ich damit um, das ja, aber ich wollte mehr Hintergrund.
Ja.
Und dann hatte ich das Schöne, ich war damals noch alleinerziehend, die Lütsche ist gerade zur Schule gekommen und ich bin los und wollte...
Warte mal ganz kurz, wir müssen vielleicht mal eben das Glockenläuten abwarten.
Ja, gut, ist schon vorbei.
Okay.
Auf jeden Fall durfte ich zu meiner neuen Fallmanagerin, Claudia, heute sind wir per Du. Und die war die Erste, die gefragt hat, was würden Sie am liebsten tun? Mhm. Und da ist mir so eingefallen, ich würde am liebsten irgendwas in Richtung Sucht machen, aber hatte nicht so richtig den Glauben dran. Also irgendwie so, ja, vielleicht so auf soziale Assistenz oder sowas. Hatte aber noch nicht richtig den Glauben dran, dass man davon leben kann.
Ja.
Weil ich habe eben nicht studiert, ich habe Hauptschule, keine mittlere Reife und da denke ich, oh, das kannst du eh vergessen. Aber die Frau hat gesagt, dann suchen Sie sich was. Und dann sage ich, dann gehen Sie doch zur Suchtberatung.
Ja.
Dann bin ich zur Suchtberatung, die haben mir Adresse gegeben vom Paritätischen Bildungswerk in Bremen. Mhm. Und dann habe ich da über 1,5 Jahre so Wochenendseminare und Ausbildung gemacht. Zwischenzeitlich beim Edeka gearbeitet, im Regalservice. Und wo ich dann fertig war, war ich aber schon in so einer Fußballklique drin, wo ein Sozialarbeiter war, der irgendwann auf mich zukam und gefragt hat, du hast doch früher getrunken. Ja. Du hast doch eine Suchthelferausbildung gemacht. Ja. Ich habe gesehen, du kannst ganz gut mit den Leuten. Also ja, mit den meisten habe ich ja früher selber noch getrunken. Und da hat er gesagt, hättest du Lust für uns zu arbeiten? Also beim Fußballtraining ist mir das so ein bisschen entgegengekommen. Und da sage ich, ja, ehrenamtlich oder was? Nee, da kannst du von leben. Und das war eben ein Sozialarbeiter vom Herbergsverein, wo ich 1987 eine Wohnung gekriegt habe. Also von dieser, damals hieß es nicht sesshaften Hilfe. Und die haben mir damals eine Wohnung besorgt. Und ich bin dann, hab's Trinken aufgehört für das erste Mal, so für 5-6 Monate. Und habe dann auch relativ schnell eine Wohnung gekriegt bei Wohlwart oben drin. so ein Apartment und 2 Monate später hatte ich Arbeit im Industriegebiet. Also ich bin dann relativ schnell wieder ins normale Leben rein, habe dann meine spätere Frau kennengelernt.
Kinder. So schließt sich der Kreis. Das
ist ja, ja, und dann eben, wie gesagt, dann war der Sozialarbeiter und dann hat es noch ein Jahr gedauert, bis ich dann im Januar 2010 für diesen Herbergsverein, der mich früher hier von der Straße runtergeholt hat, bin ich dann extra angestellt worden, so niedrigschwellig, weil die sich halt versprochen haben, erstens mal, den braucht man nicht so teuer bezahlen wie einen Sozialarbeiter, einen Studierten. Und der hat einen anderen Zugang zu den Leuten, weil die werden eher leichter auf ihn hören, als auf jemand, der das aus Büchern kennt. Und so ist es dann auch. Und dann bin ich gleich auf Lehrgänge geschickt worden und Fortbildung und so. Und dann kam irgendwann eben die Suchtberatung 2012 auf mich zu, ob ich nicht auch Lust hätte, die Motivationsgruppe zu leiten. 2008, das war noch davor, kam irgendwann mal der Chef von der ALV, Arbeit im Landkreis Verden, der die Möbellager und so die einzelnen Arbeitsprojekte betreut. Der hat von mir gehört und hat mich gefragt, ob ich nicht Vorträge halten möchte. Und da sage ich, ja, ich kann viel erzählen, das muss schon Hand und Fuß haben. Und dann sagt er, wissen Sie was, ich stelle Ihnen eine Pädagogin zur Seite. Mhm. Und dann haben wir 3 Monate oder 4 Monate, hat die immer Fragen gestellt, notiert und hier und am Schluss hatten wir ein Konzept. Und dieses Konzept habe ich dann über 10 Jahre, jeden Donnerstagvormittag, habe ich dann so Wege in die Abhängigkeit, wo geht's los, also meine persönliche Geschichte, aber auch so ein paar Buttons, probieren, gefallen, Gewöhnung, Toleranzentwicklung, dass das eben auch sichtbar ist. Und dann, wie gesagt, ein Donnerstag der Weg in die Sucht und einen Donnerstag später die gleiche Gruppe, wie komme ich da raus, welche Hilfsmöglichkeiten gibt es, was habe ich gemacht und was gibt es allgemein für Möglichkeiten, wenn ich bei mir merke oder beim Partner, Angehörigenberatung gibt es ja auch. Na Julia, bist du das? Das ist nämlich das Fenster von der Suchtberatung, von der Küche. Und hier drin in diesem Gartenstück ist einmal im Jahr, meistens im August,
Sommerfest,
eben ist auch Grillen, da bin ich immer noch der Grillmeister, verbrennen wir öfters die Finger oder so. Also wenn ihr Bock habt, können wir auch da mal noch kurz reingucken.
Wenn wir dürfen?
Weil, also ja, ich klingle mal und dann auf jeden Fall, oder ist das Heike, die Chefin?
Dann naja. Nicht. Wenn Sie das
so doch, sehen? Doch, ja, ich, mehr als klingeln können wir, brauchen wir ja nicht oder können wir ja nicht. Nee, also das ist, ja, so hat sich dann der Kreis geschlossen. Und ja, und die Bücher, das ist ja das Interessante.
Da wäre ich gerade drauf gekommen, oder wäre das nächste gewesen, wo drauf.
Genau, die Bücher, die haben so angefangen. Und zwar, als ich in der Therapie war, war für jeden Pflicht, seine Lebensgeschichte so ein bisschen zu erzählen, seinen Suchtlebenslauf. Und erst dann hat man einen Stempel in den Patientenpass gekriegt und durfte das Gelände verlassen.
Ah,
also das war schon so ein bisschen noch eingeengt.
Also Reflexion vielleicht, ne?
Genau, genau. Sieht, und dann hatte ich eigentlich erst vor, den erzähle ich irgendwie 10 Minuten irgendeine Geschichte, was geht die mein Leben an.
Ja.
Aber wo ich dann da saß und angefangen habe, erstens mal, ich habe es von anderen gehört, die haben die intimsten Sachen da erzählt. Und da denke ich, kann man nur so blöd sein, ich erzähle doch jemand anderem nicht, wie es mir drin zugeht. Und dann habe ich gemerkt, das ist so ein Selbstläufer. Dann sehe ich plötzlich meine Oma und meinen Vater und Mutter und irgendwie erzähle ich was so im Film abläuft. Und dann höre ich auf einmal Stopp, 1,5 Stunden sind vorbei.
Oh, das ging
morgen weiter.
Ja.
Und dann nächsten Morgen wieder 1,5 Stunden und immer noch nicht fertig. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was, Sie haben so viel zu erzählen, schreiben Sie sich das auf. Und dann sage ich, hier, ich und schreiben, war Deutsch mit 3 oder 4 oder sowas. Und da drückt er mir so ein kleines Büchlein in die Hand, trocken und clean. Da waren so 5, 6 kleine Suchtgeschichten drin. Und dann hat er gesagt, und da hinten steht der Autor drin, zu dem nehmen Sie mal Kontakt auf. Und mit dem Autor bin ich heute noch befreundet.
Ach.
Ja, also der hat dann gesagt, weißt du was, schön, dass du dich auf den Weg machst. Die Sekretärin der Suchtberatung hat damals diese 118 DIN A4 Seiten, die ich gemacht habe, geschrieben habe, nach der Therapie zu Hause, nochmal so als Nachreflexion. Die haben die abgetippt und das habe ich dann nach Bielefeld geschickt zu dem Autor. Und der hat einen Verlag gesucht, aber keinen gefunden. Das kam dann erst später. Jetzt wollen wir mal gucken, ob da noch jemand die Tür aufmacht.
Mal, ob wir bei der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention reinkommen.
Ja, einfach mal versuchen. Guten Tag, Heike. Ich überfall dich jetzt. Nee, wir überfallen
wir
dich.
Überfallen. Ja.
Mediengruppe Kreiszeitung, Podcast. Wir gehen nur kurz durch die Stadt und dann sage ich, hier ist die Suchtberatungsstelle.
Ja.
Und dann haben wir dich da in der Küche rumwurschteln sehen. Dann sage ich, wollen wir kurz reingehen, mal gucken.
Ja.
Hast du 2 Minuten Zeit oder so?
Ja, genau.
Gut, dann.
Gerne. Dann wir gucken nur, quatschen ein bisschen und dann gehen wir auch wieder.
Ja, also, Fachstelle Sucht hier. Landkreis.
Sieht hübsch hier aus.
Ja.
Sehr hell, sehr geräumig.
Das war früher mal eine Arztpraxis.
Ja, genau.
Ah, okay. Wir müssen das so ein bisschen beschreiben, weil das ist ja für unsere Hörerinnen und Hörer, deswegen auch unsere beiden Mikros hier.
Ah,
die sehen das natürlich alles nicht. Deswegen,
das stimmt.
Es ist wirklich sehr, sehr hell und freundlich und
schön.
Ja,
ist ein schöner Gruppenraum noch.
Und da hinten steht der Spruch, den ich dir vorhin erzählt habe.
Stimmt, genau. Haben wir eben noch drüber gesprochen.
Ah, ja.
Hier ist er an der Wand.
Ja.
Der Gelassenheitsspruch.
Ja.
Genau.
Ja. Ja, hier ist es schon ein bisschen diskreter, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Weil drüben ist ja direkt das Café gegenüber.
Genau.
Und hier ist es so ein bisschen
versteckter,
aber doch auffindbar.
Ja, genau.
Das
doch
ist ja das
zentral.
Wichtige. Genau, noch zentral, noch auffindbar.
Genau.
Und das ist ja das Wichtige dabei.
Genau. Ja.
Und was sich geändert hat so früher, also meines Wissens, wo ich das noch hatte, 96, da gab es für mich eigentlich nur eine stationäre Therapie. Ich glaube, ambulant gab noch gar nicht. Ne?
Ja, hier.
Hier nicht, aber mittlerweile gibt es ja mehrere unterschiedliche Möglichkeiten des Ausstiegs und ambulant, stationär, teilstationär, tagesklinisch.
Ja.
Also da gibt es ganz breite Möglichkeiten. Also es gibt eigentlich keine Ausrede mehr. Ne? Auch Menschen mit Tieren, mit Haustieren, also Hunde gibt es auch welche. Ne? Also, und Menschen
Kinder.
Bitte?
Mit Kindern.
Auch mit Sprachbarrieren, da gibt es auch spezielle
auch
Kliniken, wo zum Beispiel aus Osteuropa extra, also gibt es genug Möglichkeiten und das wird hier eben richtig toll vermittelt.
Wenn ich jetzt eine Betroffene wäre, was würdest du mir raten?
Geh zur Suchtberatung.
Gut, sind schöne Worte.
Ja, weil hier geht's los, hier wird man angenommen. Und dann werden einem die Möglichkeiten dargestellt und dann, ja, wollen sie nicht. Und dann wird man begleitet. Also das ist ja, die nehmen einem ganz viel ab und bis zur Therapie hin. Und
aber die Entscheidung bleibt bei einem selbst.
Ja. Aber man muss auch ganz klar keine Angst haben, hierher zu kommen. Also nur für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal, wir haben hier 2 nette Damen zur Verstärkung bekommen und man muss keine Angst haben, man muss sich ja selber einfach trauen, hierher zu kommen und dann wird man begleitet und vielleicht bestimmt auch so ein bisschen aufgefangen, oder?
Ja, absolut.
Ja. Ich denke,
es geht ja viel darum, auch erstmal zu erzählen und was ist überhaupt los und so, ne? Und so ein bisschen da auch Begleitung und Stärkung, um den eigenen guten Weg zu finden, sagen wir mal so. Ne?
Mhm. Ja, ja.
Und dann gehen Sie noch zu Toni in die Motivationsgruppe.
Genau, dann kriegen Sie so ein bisschen einen Schub Motivation, aber überwiegend natürlich auch Informationen, Therapiemöglichkeiten, was läuft im Körper ab, was mache ich mit Alkohol oder mit anderen Drogen, was geht da, was kann da kaputt gehen. Und ja, und natürlich ist es, die Gruppe ist eine Möglichkeit, endlich mal schamfrei darüber zu reden, weil ich mache es irgendwo im privaten Bereich, da weiß ich nicht, ob es weitergeplaudert wird, hier ist Schweigepflicht, das ist ganz gut und dann sind da Leute, oh, der redet ja ganz locker, dann kann ich das auch. Also das ist so dieses Öffnen können in geschütztem Rahmen und das tut schon ganz oft was bewegen.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen halt wirklich einfach sehr zurückhaltend sind mit solchen Themen. Und gerade im Freundes- und Bekanntenkreis, da möchte man das dann auch nicht sagen. Dann landet man schnell in der Schublade.
Genau.
Und hier hat man dann wirklich eine tolle Möglichkeit, ja, aus dem Kreis einfach auszubrechen und auch wieder neu ins Leben zu starten.
Ja.
Und frisch ins Leben
wir
zu starten.
Wir bewerten das auch nicht, ne, sondern sind wir nennen das immer zieloffen, wenn jemand kommt und sich einfach nur beraten lassen will, ohne was zu tun, ist das genauso in Ordnung, als wenn jemand sagt, ich weiß schon, dass ich Therapie machen will. Das ist alles möglich.
Ja. Und es ist ja auch egal, welche Sucht.
Ja.
Also wir haben jetzt natürlich wegen deiner Lebensgeschichte, nenne ich sie jetzt einfach mal, viel über Alkohol gesprochen. Aber in der Suchtberatung hier ist es ja im Grunde egal, ob es jetzt Alkohol, Drogen oder sonstige andere Süchte sind.
Genau. Es gibt ja auch Süchte, die nicht stoffgebunden sind.
Genau. Glücksspiel fällt mir da spontan ein.
Jedes menschliche Verhalten kann suchtartig ausgelebt werden. Habe ich irgendwo mal gehört. Also,
ich glaube, ich gebe zu, ich bin ein bisschen mediensüchtig. Also so Social Media ist auch mein Job, damit rede ich mich raus. Das ist eine ganz tolle Ausrede. Also ne, sowas ist halt auch eine Sucht. Und ich glaube, das ist vielen Leuten auch gar nicht bewusst, dass sie einfach diese Sucht entwickelt haben.
Weil man will sich ja auch nicht eingestehen.
Es
ist ja, suchtkrank, abhängig, nee, ich doch nicht. Ich will doch einfach nur ein normales Leben.
Ja.
Ne, dieses Eingeständnis, das ist oft eine große Überwindung. Weil das heißt ja, ich funktioniere nicht so, wie ein normaler Mensch eigentlich funktionieren sollte, um in der Gesellschaft normal durchzulaufen. Also ich bin anders als diese Norm, zu der ich aber am liebsten gehören möchte. Mhm. Und sich dieses Eingestehen, dass ich da einen Makel oder einen Mangel habe,
schwierig,
das nagt natürlich am Selbstwert.
Ja. Lieber Toni, wollen wir die Damen weiterhin vom Feierabend abhalten?
Nein, wollen wir nicht. Die haben den Feierabend verdient.
Habt ihr noch nicht? Okay, gut.
Und ich habe nie hinterm Berg gehalten, im engeren Kreis. Also früher wusste nur der engere Kreis, aber ich habe immer gesagt, irgendwann schreibe ich mal ein Buch. Die einen haben mich belächelt, die anderen haben, oh Mensch, das ist ja gar nicht so verkehrt und traust du dich, weil dann weiß ja jeder. Aber mir war es irgendwie so, diese Geschichte, die ich hatte, fand ich auch, habe ich immer gehört, ey, du hast aber ein interessantes Leben oder dein Leben wollte ich nicht geschenkt haben.
Ja.
Haben sie auch, weil gehört ja halt Landstraße, Knast, alles dazu. Und und dann irgendwann kam eine Freundin auf mich zu, du wolltest doch immer mein Buch geschrieben haben. Aber damals habe ich dann einfach eine Geschichte hingeschickt. Und habe gefragt, was würde mich das kosten? Mhm. Weil vorher war ich immer so an Druckkostenzuschussverlage geraten. Ja. Die wollten da 5.000, 3.000, 4.000. Hatte ich nicht.
Ach, das schon,
und der Verlag hat gesagt, nö, für 300 Euro machen wir das. Und zwar ohne Auflage. So oft wie bestellt wird, wird digital gleich gedruckt. Also wenn eine Million Leute bestellen, sind eine Million Bücher.
Oh, nice.
Und da habe ich gedacht, okay, das ist reell. Und dann habe ich da mal schnell was geschrieben in 6 Wochen. Und zwar wie der trockene Weg. Das war das Erste, was raus ist. Weil mich immer Leute gefragt haben auf der Arbeit, sag mal, wie kannst du, obwohl du nicht mehr trinken darfst, wieso bist du so gut drauf und immer lustig und immer blöde Sprüche und so. Und dann sage ich, vielleicht kann ich das, weil ich nicht trinke oder so. Und dann bei der Arbeit sollte ich den Leuten erklären, wie geht das, dass man nicht mehr trinken möchte, ne? Also so diese Trockenheit erklären. Und dann habe ich gedacht, ich hock mich jetzt hin und schreibe genau das auf. Und wir haben auf der Arbeit, da haben wir für Block, ist eine Transformatorenfirma, haben wir Teile gebastelt, so Transformatoren. Und währenddessen haben wir uns ausgedacht, was wäre ein Titel für ein Buch?
Ja.
Und dann am Ende kam der trockene Weg raus. Also, ne? Und das war schon interessant. Und dann war das Buch fertig und dann hat meine Schwägerin gemeint, ja, jetzt hast du ein Buch, aber keiner weiß, dass es das gibt. Und dann ist mir mal eingefallen, ich habe mal ein Buch gekauft, wie bringe ich mein Manuskript an den Verlag, so hieß das Buch.
Okay.
Und dann hat es geheißen, ja, geh an die örtliche Presse, an die Zeitung. Und dann bin ich zur Fernaler Zeitung gegangen mit
Liebe
dem Buch.
Grüße an die Kollegen an dieser Stelle.
Genau. Und habe gesagt, ich bin da gleich in die Zentrale da reingegangen und habe gesagt, hier so und so. Und dann, ja, gehen Sie mal nach oben. Und dann hat das gleich jemand aufgenommen. Und eine Woche später war ein Artikel in der Zeitung. Und ja, irgendwie ging das dann weiter. Und irgendwann gedacht, gut, guckst du mal. Genau, beim Grillen im Sommer hat mal einer gemeint, weißt du was, hier, das ist Pferden, da kauft doch keiner, das sind doch alle versoffen und so. Du musst ins Frühstücksfernsehen, du musst ins Frühstücksfernsehen.
Warst du da?
Ja, Moment. Und irgendwann im Februar, denke ich, ist mir nicht auf den Kopf gegangen, ja, was hindert mich eigentlich dran? Weil 2004 war ich schon mal bei Jürgen Fliege, bei ARD, eingeladen. Da bin ich nach München geflogen und da im Fernsehstudio. Und da habe ich gedacht, wenn du das gemacht hast, dann kannst du auch Sat.1 machen. Mhm. Also, und dann habe ich da hingeschrieben, hat natürlich gezogen, alleinerziehender Vater und Alkoholiker und Bücher. Und ist das interessant für Sie? Und dann kommen auch gleich einen Tag später, sind Sie für spontane Sachen zu haben, übermorgen.
Ach was?
Und dann kam dann so ein Mann, wir können... Ja, hier rein und dann rechts, genau. Und da kam so ein Ein-Mann-Team mit Kamera und Richtmikrofon und hat dann auch die Stadt mit mir abgelaufen, in die Kneipe rein, wie ist das heutzutage und so. Auf jeden Fall ein schöner Bericht.
Ja.
Und den Bericht hat jemand von RTL gesehen. Und da kam ein Typ von RTL und hat mit mir einen Bericht gemacht.
Wow.
Und im Laufe der Jahre, immer wenn ich ein neues Buch draußen hatte, habe ich gedacht, ich muss mal so ein bisschen... Öffentlichkeitsarbeit machen, dann irgendwann war ich mal in Bild der Frau.
Oh, Bild der Frau.
Ja, also wo ich 18 war, in der Frauenzeitschrift, das wäre es gewesen, so mit den, ja, ja, mit den Jahren ist das ein bisschen entspannter. Aber Bild der Frau, ja, wie gesagt, RTL, Sat.1, ARD, Brisant war ich mal.
Ja, du bist ja ein richtiger Promi. Das
ja, jetzt,
gar nicht.
Jetzt so die letzten Jahre weniger. Also das war so, ja... Vielleicht kommt mal wieder eine Phase, wo ich ein bisschen umtriebiger werde. Aber vielleicht fängt das ja hier an.
Ich wollte gerade sagen, oder wir starten diese Phase jetzt mit dem
genau,
Podcast.
Wir starten das hier. Naja, auf jeden Fall. Nee, diese Bücher haben wirklich Aufmerksamkeit gebracht.
Wie viele sind es inzwischen? Wie viele Bücher hast du geschrieben?
Insgesamt sind es jetzt 5. Mhm. Und irgendwie so immer im Intervall so von 5 Jahren irgendwie so. Die ersten 3 sind richtig biografisch. Da habe ich mich wirklich immer wieder einmal im Jahr hingehockt und mal, wie war eigentlich das Jahr? Mhm. Damit, ich habe Angst gehabt, dass ich das vielleicht später so vergesse, dass ich diese Wichtigkeit, wie wertvoll das für mich war, diese Entwicklung zu gehen, die wollte ich festhalten. Und, ja, und dann habe ich das eben... Wie gesagt, das erste war Wege der Vergangenheit und der trockene Weg. Und dann kam das erste trockene Jahr, weil ich dachte, das ist bestimmt interessant für Leute, die aufhören wollen oder aufhören. Ja. Wie ist denn das eigentlich? Weil viel hört man immer, ja, bis zur Therapie und dann war er trocken. Aber wie ist das, ja, das erste Jahr? Genau, was passiert da? Was verändert sich? Und das habe ich dann in das erste trockene Jahr reingeschrieben. Und dann 2015, 2016... habe ich dann ein Büchlein geschrieben, Mach dich un-abhängig und Untertitel vom Sollen zum Wollen. Und da habe ich dann schon so Erfahrung auch aus der Motivationsgruppe mit rein. Vor- und Nachteile von Konsum. Ja. Ne, welche Vorteile? Weil darum geht es ja oft. Es geht weniger darum, den Rückfall zu vermeiden, sondern es geht vielmehr darum, was will ich erreichen mit meiner Abstinenz.
Den positiven Teil rauszukriegen.
Genau, dass meine Frau mir wieder vertraut, dass ich den Arbeitsplatz behalte, den Führerschein wieder kriege, gesünder lebe, klarer im Kopf bin. Also darum geht es. Es geht weg von und hinzu.
Ja.
Darum geht es. Und das habe ich versucht, in dem Buch zu vermitteln. Und dann 2021 habe ich gedacht, es wäre mal wieder an der Zeit.
Ach, ich habe kein Buch geschrieben, ich mach mal eben.
Und wollte so vermitteln, dass Abstinenz auch ein Abenteuer sein kann, weil man weiß ja nicht, was kommt. Weil im Vordergrund steht erstmal, ich lasse das Trinken weg.
Ja.
Aber was dann bei mir so draus sich entwickelt hat, und da bin ich dann einfach während des Schreibens so in die Resilienzschiene reingekommen, die Resilienzeigenschaften, wie wichtig die sind, um auch trocken sein zu können, um Lebenskrisen zu bewältigen.
Ja.
Und dann habe ich auch mal so gedacht, während der stationären Therapie, da hat eigentlich nichts anderes stattgefunden, als uns resilienter zu machen.
Ja.
Auch da sind auch Situationen durchgespielt worden? Was müsste denn eigentlich passieren, damit sie wieder rückfällig werden? Sowas, ne? Mhm. Und da denke ich, hey, das ist etwas, wo ich, wenn es jemand interessiert, wo ich das an die Hand geben möchte, auch habe ich auch reingeschrieben. Ich als junger Mensch, ich habe mit 15, 16 angefangen zu trinken, aber ich habe die Phase so bis zum 21. Lebensjahr, wo junge Menschen mit Unterstützung und Begleitung noch von den Eltern so leben, lernen, also schwierige Situationen aushalten und auch Konflikte austragen. Wie kann ich das machen, ohne dabei kaputt zu gehen?
Ja.
Und ich habe diese Phase nicht gehabt. Die musste ich dann mit 32 anfangen zu machen. Weil ich habe mir immer diese schwierigen Situationen, wenn es war, dann habe ich das weggesoffen. Da bin ich in Suff,
ja, es geht,
weil ich es einfach nicht aushalten konnte.
Ist der einfache Weg wahrscheinlich, ne?
Genau, Flucht ist der einfache Weg raus aus der Situation. Ja. Aber ich habe da nicht gelernt zu leben. Also dieses Leben mit seinen Widerständen auch nicht nur auszuhalten, sondern zu sagen, okay, das gehört dazu.
Ja.
Und dann wirklich so ein bisschen drüber stehen und sagen, oh, ich gucke mir das jetzt mal an, oh, der mag mich nicht. Gut, nicht jeder kann mich mögen.
Ja, die Akzeptanz zu lernen.
Ja, genau. Und natürlich geht es auch darum, den Selbstwert, also dass man anfängt, sich selber, ich will jetzt, Selbstliebe ist jetzt ein großes Wort,
ja.
Aber ich glaube schon, wenn ich anfange, mich okay zu finden oder mich selbst liebe, dann werde ich wahrscheinlich möglichst alles tun, damit es mir gut geht, damit ich keine Schmerzen habe, damit ich gesund bleibe. Also das, was ich eigentlich versuche, mit einer Abstinenz zu erreichen, eine gesunde Lebensführung, das werde ich da dann hinkriegen. Ich glaube wirklich, und eben auch der Zugang zu den eigenen Gefühlen. Weil das habe ich ja früher auch versucht, mir wegzusaufen. Was will ich? Ja. Gefühle zeigt man nicht. Man ist ja ein Mann, ne? Auch wenn man mit 16 noch gar kein ist oder mit 17. Genau. Und wo ich dann mir eingestanden habe, hey, eigentlich bist du gar nicht der harte Brocken, den du nach außen versuchst immer darzustellen, damit du in dieser Männerklique zurechtkommst. Und ich habe dann später rausgefunden, weil ich dann eben nach der Therapie auch auf einmal alleinerziehend war mit 3 Kindern, dieses Sensibelsein, das hilft mir im Umgang mit meinen Kindern. Ja. Ich nehme da leichter mal so eine Stimmungsschwankung von den Kindern wahr oder so. Ne?
Und Sensibilität ist nichts Schlimmes. Es wird immer, wie du schon sagtest, ne, ein
Schwäche.
Hart sein.
Ja,
das ist so
genau.
Ein Quatsch.
Ja,
wir müssen und sollen auch sensibel sein. Das ist nichts Schlimmes.
Männer sind auch Menschen und Menschen haben Gefühle.
Genau.
Und diese Gefühle werden oft ausgelöst, jetzt werden wir wieder ein bisschen wissenschaftlich, durch Gedanken und Bewertungen einer Situation.
Ja.
Und dann daraus entsteht die Emotion. Und deswegen ist ganz wichtig, der Gelassenheitsspruch wieder, wenn ich weiß, halt stopp, dieses Gefühl, was ich jetzt gerade habe, damit kann ich ganz schlecht umgehen, aber es bringt mich nicht um. Es tut mir nicht weh.
Ja.
Und ich habe mal von einer anderen Therapeutin mal gehört, der Weg hinaus führt hindurch.
Ja.
Also man muss oder man kann, wenn es gut geht, durch diese Gefühle, Trauer, Wut, Angst, ganz, ganz viele Ängste. Menschen sind von Ängsten geprägt. Und ich habe jetzt gerade wieder eine Männergruppe da und da ist Angst auch ein großes Thema. Und das habe ich eben versucht, so in dieses bisher letzte Buch, das 5. Buch, Abenteuer, Abstinenz, so reinzupacken. Das ist so, was es so zu den Büchern zu sagen gibt. Ist natürlich auch ein Stück Selbstreflexion immer.
Die hilft ja auch bei so einer
Und ich hab von den einen oder anderen gehört, die holen sich dann das Buch. Oder wenn ich einen habe, Mensch, das ist ja interessant, aber ich habe kein Geld oder so. Ich habe dann auch schon Bücher verschenkt. Aber das ist egal, Hauptsache, wenn da jemand interessiert ist und nur irgendwas rauszieht. Das ist ja bei mir auch, wenn ich ein Buch lese Und 10 Jahre später wird gefragt, was steht denn in dem Buch? Und ich sage, das weiß ich nicht mehr genau, aber eine Grundbotschaft, die habe ich noch von dem Buch.
Ja, die hat man meist im Hintergrund.
Und dann ist okay. Und so hilft mir dann eben auch, also ich schreibe nicht nur, ich lese auch gerne, aber ich lese auch gezielt. Also es geht dann schon um Zeittherapie, wie gehe ich mit meiner Zeit um, zufriedene Lebensführung, also darum geht es. Ich glaube, das ist für mich, wenn ich mit meinem Leben zufrieden sein kann und das immer in Zusammenhang mit meiner Abstinenz bringe, mir geht's gut, weil ich nicht trinke. Und das immer wieder, nicht gebetsmühlenartig, aber immer wieder in bestimmten Situationen mir klar mache, dann bleibt es in meinem Bewusstsein, dann bleibt es wach. Ja. Und dann ist für mich Abstinenz etwas positiv Gutes grundsätzlich und nicht ein notwendiges Übel. Also ich darf nicht mehr und ich muss, jetzt bin ich abstinent, aber habe sonst nichts mehr. Sondern bei mir hat sich halt vieles ergeben. Wollen wir noch mal reingehen, kurz?
Entschuldigung, wir müssen langsam aber sicher zu
Ich Ende muss noch einen Flyer geben.
Ja, stimmt, der Flyer.
Ja.
Aber was wir noch, oder vielmehr, was wir noch fragen können, wir sind quasi am Ende unserer Tour. Was sind denn noch so Worte, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Ich würde, also Menschen, die denen gesagt wird, von Angehörigen, vom Arbeitgeber, vom Arzt, überdenken Sie mal Ihr Trinkverhalten oder meinen Sie nicht, Sie sollten vielleicht mal, diese Menschen sagen das nicht, um mir irgendwas wegzunehmen, sondern das sagen die meisten meistens, weil der, dem sie es sagen, einem wichtig ist. Mhm. Also, ne, ich sehe bei dir geht's nicht gut, ich sehe bei dir, du hast öfters Ausfälle, kommst zu spät zur Arbeit, ne? Also, ne? Und solche Sachen. Traut euch oder seid mutig genug, euch Hilfe zu holen und die Hilfe, die angeboten wird, auch anzunehmen. Und wir haben es vorhin bei der Suchtberatung gesehen. Ich brauche nur zur Suchtberatung zu gehen. Und ich glaube, das war bei mir so mit einer der größten Schritte, dieses Eingeständnis, ich muss mir helfen lassen.
Ja.
Und da wird der wird regelrecht wirklich so an die Hand genommen und ich brauchte nur Folgen. Genauso war das in der Therapie. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Aber ich habe gedacht, die werden schon wissen, was gut für mich ist, weil ich wusste es ja wohl nicht, sonst wäre ich ja nicht in dem Moment. Und ich habe das vielleicht oder wahrscheinlich von meinem Vater gut gelernt. Es gibt Regeln und die hast du zu befolgen, dann geht's dir gut. Und das hat mir geholfen, mich auf so ein Regelwerk innerhalb von der Therapie oder eben auch jetzt mit der Abstinenz, auch da gibt's Regeln, ne? Und dass ich mich da gut drauf einlassen kann. Also das kann ich gut.
In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass ihr zugehört habt. Das war diese sehr bewegende Folge von Auf Schritt und Tritt.
Auf Schritt und Tritt.